Wir wollen uns heute Morgen in der Predigt eine Gemeinde anschauen, die ganz unversehens in einen Konflikt geraten ist. Und wir wollen gucken, wie sie in so einer für sie sehr kniffligen Situation eigentlich reagiert hat, was sie getan haben. Und die Rede dabei ist von der Gemeinde in Jerusalem. Ich lese uns einen etwas längeren Text dazu. Ihr könnt ihn zumindest aus den vorderen Reihen hier vorne mitverfolgen. Noch während Petrus und die anderen Apostel zu den Leuten sprachen, drängten sich einige Priester, der Hauptmann der Tempelpolizei und ein paar Sadduzäer nach vorn. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lehrten, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt, wie es Jesu Auferstehung ja bewiesen habe. Deswegen ließen sie die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war. Aber viele von den Zuhörern waren durch die Predigt der Apostel zum Glauben gekommen, sodass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten. Was sollen wir nur mit diesen Leuten anfangen, fragten sie sich. Dass sie in Jerusalem ein Wunder gewirkt haben, können wir nicht ableugnen. Schließlich haben das viele mit eigenen Augen gesehen. Damit ihr Einfluss auf das Volk aber nicht noch größer wird, sollten wir ihnen streng verbieten, jemals wieder von diesem Jesus zu reden. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen sehr nachdrücklich, noch einmal in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Aber Petrus und Johannes antworteten nur: Wollt ihr tatsächlich von uns verlangen, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Sofort nachdem Petrus und Johannes frei waren, gingen sie zu den anderen Christen und berichteten, was ihnen die hohen Priester und Führer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Knecht, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum toben die Heiden und weshalb schmieden die Völker ihre nutzlosen Pläne? Die Machthaber der Erde rüsten auf und alle Herrscher verbünden sich zum Kampf gegen Gott und seinen Christus. Genau das ist in dieser Stadt geschehen. Sie haben sich verbündet. Herodes und Pilatus, die Römer und ganz Israel, sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Sohn, den du erwählt hast. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeige deine Macht. Lass Heilungen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und predigten das Wort Gottes furchtlos und unerschrocken. Die Gemeinde in Jerusalem war an dieser Stelle an einer sehr bedeutenden Weggabelung ihrer Entwicklung. Es ging hier ganz grundsätzlich um die Frage, ob sie als Gemeinde jetzt weiterhin offensiv sein würden, ob sie weiter vorangehen würden und das Evangelium von Jesus weiter ausbreiten würden oder ob sie nach dieser doch sehr massiven Einschüchterung durch die Machthaber nun erst einmal zurückschrauben würden und ein bisschen leiser sein würden. Die Gemeinde hatte einige Jahre vorher einen großartigen Start gehabt. Pfingsten bekehrten sich 3000 Leute und in den Jahren danach war es ja kontinuierlich weitergegangen und über längere Zeit hatten sie keine Schwierigkeiten mit den jüdischen Führern gehabt. Aber inzwischen hatte die Gemeinde doch so viel Einfluss gewonnen, dass die Führer der Juden anfingen, jetzt sie zu bekämpfen. Das wurde ihnen unheimlich. Wir haben gehört, dass es zur ersten Verhaftung kam, dass ihnen sogar Verfolgung angedroht wurde. Und es wurde gesagt, redet bitte nicht mehr öffentlich von Jesus. Beschränkt euch auf eure Veranstaltungen. Im eigenen Kreis, da könnt ihr das gerne machen. Da könnt ihr über Jesus reden, so viel ihr wollt. Aber bitte nicht in der Öffentlichkeit. Und wisst ihr, das ist ja oft die Strategie in unserer Welt, wie Machthaber versuchen, von Christen den Einfluss einzudämmen. So im eigenen Kreis, in den eigenen vier Wänden. Da, wo sie unter sich sind, da dürfen Christen predigen, so viel sie wollen. Aber wehe, sie gehen mit dem Evangelium in die Öffentlichkeit, dann gibt es Ärger. Und es hätte für die Gemeinde in Jerusalem an dieser Stelle sogar gute Gründe gegeben, sich auf die Forderungen der Machthaber einzulassen. Zunächst mal, sie waren ja schon mal zu diesem Zeitpunkt 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht eingerechnet. Das war eine Gemeinde von über 10.000 Leuten. Da gab es doch intern genug, was man schon mal machen konnte, musste erstmal was gefestigt werden. Und es tauchten ja auch so schon Schwierigkeiten in der Gemeinde auf. Wir lesen zwei Kapitel später, wie dann so Dinge geregelt werden mussten, wie Streit eben auch gab in der Gemeinde. Und es ist ja kein Wunder, auch bei so einer riesigen Anzahl von Menschen. Es wäre doch durchaus ein Gedanke gewesen, an dieser Stelle zu sagen, ja, ach komm, da greift ja eins ins andere, dann lassen wir das so mit dem Jesus verkündigen. Das haben wir jetzt eine Zeit gemacht, aber jetzt sind wir mal irgendwie ein bisschen ruhiger. Wir können ja intern so ein bisschen was machen, da kann man sich durchaus mit arrangieren. Nur, so viele Gründe auch dafür sprachen, das so zu handhaben, ein Grund sprach dagegen. Gott hatte ihnen nämlich den Auftrag gegeben, die Botschaft von Jesus auszubreiten. Und Gottes Aufträge sind nicht verhandelbar. Und deswegen antwortet Petrus den Juden hier auch sofort: Wollt ihr denn tatsächlich von uns verlangen, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Das ist unser Erleben, das haben wir mitgemacht, mitbekommen. Die Aposteln der Gemeindeleitung wussten ganz genau, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann ist das nicht nur so ein Vorschlag, was man mal machen könnte als Gemeinde, wenn man nichts anderes weiß. Dann ist das nicht nur so eine unverbindliche Sache, was man mal machen kann, sondern dann ist das verbindliche Programm. Und sie wussten, wir müssen diesen Auftrag ausführen, egal wie viele Menschen dagegen sind und egal wie viele äußere Gründe auch dagegen sprechen. Wie ist es mit dieser Situation bei uns in Deutschland? Wir stehen ja in Deutschland nicht in der Lage, dass uns irgendwelche äußeren Zwänge auferlegt werden. Es wird uns ja von offizieller Seite nicht gedroht. Und doch hat man in vielen Gemeinden so den Eindruck, dass dieser Auftrag der Gemeinde, nach außen zu wirken, Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben, von Jesus und von seiner Annahme und Vergebung zu sprechen, dass das in vielen Gemeinden doch weitgehend in den Hintergrund getreten ist. Da hat man vielleicht über lange Zeit versucht, missionarisch zu arbeiten, und das war auch nicht ganz umsonst, es kamen auch ein paar Leute mal dazu, oder man hatte vielleicht sogar ein diakonisches Projekt. Da hatte man irgendwie ein Café für einsame Menschen, eine Suppenküche, eine Schulkindbetreuung. Sowas ist ja anscheinend so, dass das manche Gemeinden machen. Man hat einfach versucht, so als Gemeinde mit einer Arbeit für Menschen da zu sein, für die Stadt da zu sein. Und das war auch gut und man hat einiges tun können und erreichen können. Aber das Ganze hat viel Kraft gekostet und man hat Federn gelassen. Und man ist müde geworden. Und dann hat man irgendwann angefangen, ja, so ein bisschen leiser zu werden. Und sich auf sich selbst zu besinnen. Grund dafür gibt es in einer Gemeinde immer genug. Na, es müssen Strukturen gelegt werden, Streitigkeiten müssen geschlichtet werden, Arbeit muss organisiert werden. Und dann hat man nach und nach immer mehr sich so in seine eigenen vier schützenden Wände zurückgezogen. Und hier dann ist man Gemeinde. Hier ist man unter sich, hier kann man dann miteinander irgendwo so einen Glauben leben. Und hier weiß man ja auch, wie es läuft. In wie vielen Gemeinden sieht es so aus? Und jetzt nochmal die Frage an uns: Wie sieht es denn bei uns in Gronau hier im Olympiaweg aus? Da machen wir seit einer Weile Meet and Greet. Und wir machen es ja unter anderem auch, weil Menschen, die uns als Gemeinde noch nicht kennen, weil wir ihnen die Möglichkeit bieten wollen, besser bei uns anzudocken. Und wir haben schon gute Erfahrungen damit gemacht, nicht wahr? Aber es ist auch eine Umstellung, oder? Wir haben hier einen jahrzehntelangen Ablauf unterbrochen und das merkt man. Das merkt man, gerade bei den Leuten, die über Jahre und Jahrzehnte dann dabei sind, wenn dann plötzlich sowas anders ist. Was, Kaffee vorher? Wie soll das denn gehen? Ja, also man ist mit einmal rausgerissen so aus dem ganz normalen Ablauf. Und sowas ist nie ganz einfach. Noch was anderes: Corona hat uns mit mehr oder weniger sanftem Druck auf die Waldbühne hingewiesen. Und gezeigt, guck mal, man könnte ja auch da mal Gottesdienst machen. Und wir machen das seit einer eine Weile regelmäßig dort da einige Gottesdienste. Und wir machen auch da die Erfahrung, dass das gut ist, dass wir in dieser Form auch in Gronau sichtbar sind, dass man uns nicht nur in diesem achteckigen Saal irgendwo so verortet, sondern dass man auf uns aufmerksam wird. Wir bieten hier Menschen Anknüpfungspunkte, dass Leute ja so ganz unverbindlich mal sich dazusetzen können. Man kann gucken, was ist denn das für eine Versammlung da? Man kann so tun, als sei man einfach nur ein zufällig vorbeikommender Spaziergänger. Und man muss sich nicht sofort über so eine Türschwelle wagen und irgendwie sich in eine Gemeinschaft hineintrauen, wo man von Anfang an denkt, oh, was machen die da und wer sind die und was reden die und komme ich da überhaupt nochmal raus? Man kann uns hören und man kann uns sehen, ganz unverbindlich. Das ist für uns eine gute Möglichkeit, uns zu zeigen in Gronau, aber es ist auch unbequem, oder? Habe ich schon von so manchem von euch gehört. Die Vorbereitung ist viel aufwendiger, die Stühle müssen hin und her gekarrt werden, die Technik muss jedes Mal auf- und abgebaut werden, das Willkommensteam soll Menschen willkommen heißen. Caro und ich können euch sagen, dort zu predigen ist auch nicht immer so ganz einfach, denn es laufen immer mal wieder mal ein paar Leute durch und es sind einfach viel mehr Ablenkungspunkte und naja, das nächste Klo ist auch ziemlich weit entfernt. Das sind schon Sachen, wo man denkt, ey, wieso tun wir uns das an? Wir haben ein schönes Haus. Was wollen wir denn hier draußen? Weißt du mal nicht, regnet das jetzt oder regnet es nicht? Und immer so diese Entscheidung in letzter Minute. Und Corona ist doch vorbei. Können wir uns nicht diesen ganzen Stress auch sparen und unter uns bleiben? Nun lass es mich so sagen. Es muss nicht unbedingt die Waldbühne sein. Es muss nicht unbedingt Meet and Greet heißen. Aber der Auftrag, Gottes Auftrag an uns, den dürfen wir trotzdem nicht vergessen. Unser Herr sagt uns, dass wir an die Menschen in unserer Umgebung herantreten sollen, dass wir mit ihnen Kontakt knüpfen sollen und dass wir erfinderisch darin sein sollen, ihnen Gottes Liebe nahezubringen. Erfinderisch darin sein sollen, ihnen das Evangelium vorzuleben und auch zu sagen, mitzuteilen. Und hier wollen wir gehorsam sein, denn das ist die Herausforderung, die Gott seiner Gemeinde stellt. Gottes Auftrag an uns und Gottes Aufträge sind nicht verhandelbar. Wir kehren mal zurück zur Gemeinde in Jerusalem und schauen, wie sie auf diese Herausforderung reagiert hat. Und wir lesen dort: Sofort nachdem Petrus und Johannes frei waren, gingen sie zu den anderen Christen und berichteten, was ihnen die hohen Priester und Führer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott. Das fand ich so eine wichtige Zusammenstellung, dass das direkt danach kommt. Man könnte fast sagen, die Gemeinde hat an dieser Stelle einen Gebetsreflex entwickelt. Reflex ist ja etwas, was ganz unmittelbar auftaucht. Sie hören von der Situation, sie hören von der Herausforderung und ihre erste Reaktion ist, ja, nö, klar, beten. Wir müssen beten dafür. Vielleicht wäre es mal ganz aufschlussreich zu schauen, was wir so für Reflexe entwickelt haben. Gerade dann, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn wir auf Herausforderungen reagieren müssen, ist es nicht oft so, dass bei uns dann ganz oft so der Selbermach-Reflex ausgelöst wird? Als erstes probieren wir mal die Sache selber zu meistern. Wenn das nicht funktioniert, dann probieren wir es eben noch doller. Und wenn das nicht funktioniert, dann nehmen wir noch einen dazu, der uns helfen soll. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, wo wir sagen, jetzt hilft anscheinend nur noch beten. So irgendwann, ja? Die Gemeinde in Jerusalem geht direkt als erstes ins Gebet. Und wir wollen nochmal ganz genau hinschauen, was sagen sie hier, was kommt durch ihr Gebet zum Ausdruck? Nun, das Erste, was wir hier beobachten können, ist, dass die Gemeinde in Jerusalem sich zunächst einmal darauf besinnt, was für einen Gott sie haben. Das ist ja so wunderbar dort festgehalten, dieses Gebet von ihnen. Vers 24 bis 28 haben wir vorhin gehört, ich lese es nochmal. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehe. Aus diesem Gebet wird ganz deutlich, die Gemeinde in Jerusalem in ihrem Gebet, sie sind nicht beeindruckt von der Situation, sondern sie sind beeindruckt von ihrem Gott. Und wisst ihr, das ist bei uns Menschen immer so. Wir werden immer von irgendetwas beeindruckt sein. Entweder wir sind beeindruckt von unserem Herrn, oder wir sind beeindruckt von irgendwas anderem. Lass uns die Situation mal anschauen. Es sind ja hier eine ganze Menge mächtiger Leute aufgezählt. Hannas und Kaiphas mit dem ganzen hohen Priestergeschlecht. König Herodes, der Statthalter Pontius Pilatus. Alles, was Rang und Namen hat, hat sich zusammengetan, um die Gemeinde einzuschüchtern. Und die Gemeinde wusste, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn diese Leute uns jetzt groß werden, dann wird Gott uns klein. Wenn wir uns jetzt davon einschüchtern lassen, von Rang und Namen, dann wird Gott für uns in unserer Wahrnehmung an die Seite gedrängt. Und dann taten sie etwas, was wir uns ja auch bemühen, jeden Sonntag hier miteinander zu tun. Sie beteten gemeinsam ihren Herrn und Gott an. Und durch ihr Gebet und durch ihre Anbetung wurde ihnen ihr Gott wieder neu ganz groß. Und darum wurden die Männer, die sie bedrohten, für sie eben auch so klein, wie sie in Wirklichkeit waren. Sie ließen sich nicht davon einschüchtern. Und das ist etwas, was bei uns Menschen immer so ist. Wir werden immer von irgendetwas beeindruckt sein. Die Frage ist nur, wovon? Von Gott oder von den Schwierigkeiten? Von Gott oder von den Herausforderungen? Von Gott oder von unserem Kontoauszug? Von Gott oder von Menschen? Von Gott oder von irgendwas anderem? Von einem werden wir beeindruckt sein. Und auch nur von einem. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns treffen, um Gott zu loben, ihn zu ehren, ihn anzubeten, ihm die Stellung zu geben, auch in unseren Herzen zu geben, die er ja inne hat. Damit Maßstäbe in uns wieder zurechtgerückt werden. Damit die Dinge wieder in der richtigen Proportion erscheinen. Damit die Dinge wieder im richtigen Licht sind und damit wir bei all dem, was wir auch an Schwierigkeiten sehen, doch wieder von der richtigen Seite beeindruckt sind. Von unserem Gott. Damit uns immer neu klar ist, wie die wahren Machtverhältnisse in dieser Welt und in unserem Leben liegen. Anbetung. Ganz wichtiger Punkt. Wir gehen noch ein, zwei Schritte weiter. Das Zweite, was im Gebet der Gemeinde von Jerusalem zum Ausdruck kommt, ist, dass sie begriffen haben, dass sie alleine dieser Herausforderung nicht gewachsen sind, dass sie es alleine nicht schaffen. Sie bitten Gott in Vers 29, Vers 30 und 30, dass er ihnen Mut und Kraft schenkt. Gib deinen Knechten Freimut zu reden, dein Wort. Lass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Gott, greif du ein. Die Jerusalemer wussten ganz genau, das, was jetzt kommt, das packen wir nicht alleine. Wenn Gott jetzt nicht kommt und uns hilft, dann gehen wir sang- und klanglos unter. Da haben wir überhaupt keine Schnitte. Dann werden wir bald zurückstecken und die Gemeinde wird in dieser Stadt an Bedeutung verlieren. Deswegen, die Jerusalemer haben begriffen, alleine packen wir das nicht. Wir brauchen neuen Mut und neue Kraft. Und wir brauchen sie von unserem Gott. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die auch wir immer wieder neu begreifen müssen. Wer sind wir denn, dass wir in Gronau Gemeinde des allmächtigen Gottes sein wollen? Wer bist du? Wer bin denn ich? Wie wollen wir das denn schaffen aus eigener Kraft? Wie wollen wir das denn darstellen? Wir können doch nicht Menschen von einem Leben mit Gott überzeugen, dadurch, dass wir irgendwie besonders gut reden oder dass wir argumentieren. Wer sind wir denn? Wir können doch nicht Menschen zu wirklichem geistlichen neuen Leben verhelfen, zu einer Beziehung zu Gott verhelfen. Das können wir eigentlich gar nicht. Ich möchte uns jetzt aber an dieser Stelle was ganz Tröstliches sagen. Denn Gott arbeitet immer mit Menschen, die das nicht können, wozu er sie beauftragt hat. Das ist ja das Schöne und Tröstliche an der ganzen Geschichte. Das ist so seine Arbeitsweise. Er arbeitet immer mit Menschen, die den Herausforderungen, die er ihnen stellt, nicht gewachsen sind. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Dass Menschen bei ihrer Berufung immer sagen, was ich? Wer bin ich schon? Was kann ich schon? Nimm doch einen anderen, aber bitte nicht mich. Ich bin dem überhaupt nicht gewachsen. Da wird Mose berufen und das Erste, was er sagt, ist, was ich? Niemals. Kann ich nicht, Herr. Ich kann noch nicht mal reden. Und dann kämpft er 2 Kapitel lang mit Gott darum, dass er den Auftrag nicht ausführen muss. Bitte nicht gerade ich, das schaffe ich nicht. Ein paar Jahrhunderte später wird Saul zum König ernannt und Paul reagiert auch genauso. Was wäre ich? Ich komme doch aus einem völlig unbedeutenden Stamm, aus einer völlig unbedeutenden Sippe. Aber Saul konnte in der Kraft Gottes das Volk Israel über lange Jahre führen. Und umgekehrt war es genauso. Er verlor seine Wirksamkeit an dem Tag, als er nicht mehr sagte, wer bin ich? Sondern als er sagte, so, jetzt schaffe ich es allein. Jetzt habe ich genug gelernt. Jetzt bin ich König. An dem Tag war er für Gott nicht mehr zu gebrauchen. Wisst ihr, in der Arbeit für Gott gibt es eigentlich nur eine Qualifikation. Nämlich die, dass wir unqualifiziert sind. Gott sucht Leute, die Dinge von sich aus nicht können. Und er macht das ganz absichtlich, weil er will, dass wir nie aus der Abhängigkeit und Nähe zu ihm herausfallen. Dass wir niemals sagen, ja Gott, gut, dass du mich genommen hast. Ne? Ich mach das mal, dann kannst du mal hinterher gucken. Sondern dass wir in der Abhängigkeit von Gott immer bleiben und sie zunehmend suchen. Das Letzte, was hier noch deutlich wird, diese Menschen waren voller Leidenschaft für Jesus. Ich weiß gar nicht, ob uns aufgefallen ist, was sie hier beten. Sie sagen, all diese mächtigen Leute um uns herum haben sich gegen Jesus versammelt. Jetzt, Herr, schenk, dass durch den Namen Jesu hier etwas geschieht in dieser Stadt. Das ist doch hochinteressant. In diesem ganzen Gebet erwähnen sie mit keiner Silbe, dass sie bedroht werden. Hätten sie ja auch beten können, ne? Herr, du hast gehört, wie sie uns gedroht haben. Bewahre uns. Beschütze uns, erhalte uns, halt deine Hand über uns. Kennen wir, oder? Beten wir selber so. Keine Silbe davon ist es ihnen gar nicht wert. Es wird noch nicht mal erwähnt, dass Petrus und Johannes ihre erste Nacht des Lebens im Knast verbracht haben. Die hätten das doch auch mal Gott sagen können. Gott, dann ging es uns schlecht. Da haben wir auf dem Boden gelegen, da hat es gezogen. Und das Essen war total mies. Meine Güte. Was wir für dich schon alles ausgehalten haben? Kein Wort davon. Das war alles anscheinend nicht so wichtig, darum ging es nicht. Es ging nicht um das persönliche Wohlbefinden. Es ging ihnen nach wie vor einfach nur um Jesus Christus und um den Namen Jesu. Und als dann die Gemeinde so voller Leidenschaft zu Gott kommt, dann lesen wir, da erbebte das Haus. Das war schon eine ganz andere Haltung, nicht wahr? Und da stellt Gott sich dazu. Da erbebte das Haus. Diese Leute waren bereit, ihr Leben erschüttern zu lassen, damit Jesus geehrt wurde, damit Jesus bekannt wurde. Das war ihnen das Wichtigste. Alles andere war nebensächlich. Und so geht zum Schluss noch einmal diese Frage an uns. Bist du bereit, dein Leben erschüttern zu lassen, deine Planung für eine gesicherte Zukunft, deine Vorstellung vielleicht so vom beruflichen Werdegang, jetzt mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das und Gott gibt noch seinen Segen dazu und dann ist alles gut. Sind wir bereit, uns in diesen ganzen Planungen, in diesen ganzen Bequemlichkeiten, in denen wir uns, ja Gott sei Dank, auch hier in Deutschland einrichten dürfen, aber sind wir bereit, uns hier noch von ihm erschüttern zu lassen? Bei bestimmten Punkten auch mal in Frage stellen zu lassen. Sind wir bereit, uns in unseren Sicherheiten erschüttern zu lassen? Sind wir bereit, hier bei uns, in unserer familiären Gemeinde, haben wir heute sehr betont, die familiäre Gemeinde, sind wir bereit, hier neue Leute reinzulassen, zu sagen, ja, kommt, ihr seid willkommen. Und nicht uns abzugrenzen und zu sagen, nö, wir verstehen uns hier super, also eigentlich brauchen wir keinen mehr. Sind wir bereit dazu, hier auch Sicherheit ein Stückchen aufzumachen und loszulassen, damit der Name Jesus sich weiter ausbreiten kann? Jahrzehntelange Traditionen für uns vielleicht auch mal in Frage zu stellen, über Bord zu schmeißen, unbequeme Dinge zu tun, damit der Name Jesus sich ausbreiten kann. Das ist der Punkt, um den es geht. Petrus hat es auf den Punkt gebracht, in keinem anderen ist das Heil. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden, als allein in dem Namen Jesus. Und auch den Menschen in Gronau ist kein anderer Name gegeben, als der Name Jesus. Um ihn soll es gehen, in allem, was wir tun, in allem, was wir planen. Und in seiner Kraft und mit seinem Geist wollen wir uns den Herausforderungen der kommenden Zeit stellen. Denn unser Herr Jesus Christus hält diese Welt in seiner Hand. Und darum wollen wir von ihm beeindruckt sein und von nichts anderem. Amen.